Lieben, schön, ich freue mich, wieder bei euch zu sein. Ich freue mich. Ich war, glaube ich, zuletzt im März schon einiges an Zeit vergangen. Ich glaube, es ist viel bei euch passiert. Bei mir ist es auch viel passiert. Und da ich jetzt gehört habe, Barbara hat ein Zeugnis vorgelesen und ich habe so empfunden, dass ich euch auch mal Anteil haben lassen möchte an so zwei Dingen, die ich erlebt habe und ja, wo ich wieder spüren durfte, der Herr ist bei mir, auch wenn ich das nicht so richtig alles verstehe, auch wenn ich das vielleicht eine andere Sicht auf die Dinge habe, und aber im Nachhinein zeigt der Herr einem, wie gut er es mit einem meint. Das erste ist, kommt aus meiner Arbeit, und das habe ich vor zwei Tagen erlebt, beziehungsweise Nachtdienst habe ich gehabt. Es ist so, dass ich in diesem Monat, ursprünglich meine Chefin hat für mich vorgesehen, dass ich 12 Nachtdienste mache und der Rest nur Spätdienst. Also als ich das gesehen habe und der andere Dienstplan für Juni, ich bin zu ihr hingegangen und ich habe gesagt, dass ich das Gefühl hatte, dass sie irgendwas gegen mich hat, als ich diesen Plan gesehen habe. Naja, und es stand ein Gespräch so, und am Ende war sie wirklich erbost über mich, weil ich das so gesagt, weil ich das schon ein bisschen zum Ausdruck gebracht habe, dass das nicht wirklich fair ist. Ne? Also ich hatte weit mehr als alle andere. Und ja, jetzt werde ich 9 Nächte haben, weil ich 3 tauschen konnte. Aber dennoch, also das ist echt ganz, ganz viel. Und ja, ich habe ein bisschen gehadert damit. Aber ihr wisst ja, wir beten immer für unsere Arbeitsstelle. Wir beten immer, dass Gott uns leitet und führt und uns segnet, da an der Stelle, wo wir sind. Und ja, dann habe ich das auf mich genommen. Okay, ich werde irgendwie nicht sterben. Ich will schon irgendwie. Und vor 2 Nächten Nachtdienst gehabt. Eine Patientin, 30-Jähriger, wollte mit mir reden. Ja, habe gesagt, kommen Sie ein bisschen später, wenn die Tabletten alles ausgeteilt wurde und so. Und dann, ja, dann hat sie mir erzählt, so wie es ihr gerade geht, also eigentlich ganz schlecht, so in der Vergangenheit als Kind wirklich seelisch missbraucht, kann man sagen, hat sehr viel gelitten, sehr viel Verletzungen, krasse Verletzungen hinnehmen müssen. Und ja, und die tragen Früchte und sie ist eine Drogenkarriere, also 4-5 Jahre Drogen auf Drogen, auch Heroin und alles so. Ne? Und so während sie geredet hat, also ich wusste auch so um ihre Biografie und also ich habe das Gefühl, mein Herz bricht. Also eigentlich empfunden, so ein liebenswürdiger Mensch, so eine liebenswürdige Frau. Ihr wurde die ganze Kindheit erzählt, wie hässlich sie ist. Und ich mag euch nicht sagen, was für Folgen das hat. Also grausam, wirklich. Und sie ist so eine hübsche Frau an sich. Und ja. Und dann habe ich gesagt, weil es Ruhe war, alle anderen weg waren, ich habe dann ihr erzählt, ich habe echt meinen ganzen Mut genommen, und ich habe ihr erzählt, dass wirklich das, was sie erzählt aus ihrer Vergangenheit, dass das auch eine geistliche Dimension hat. Ich habe, was mit ihnen passiert, es hat wirklich eine geistliche Dimension. Und ich habe ihr ein bisschen Zusammenhänge erklärt und dass jemand wirklich Interesse daran hat, sie zu zerstören und kaputt zu machen. Und sie war offen die ganze Zeit. Und ich habe ihr von Gott erzählt, ich habe ihr von mir erzählt, wie Gott mich freigemacht. Und dann habe ich sie gefragt, ich habe gesagt, fangen Sie mal an zu beten, auch wenn Sie das noch nicht so kennen. Aber dann habe ich gesagt, darf ich für Sie beten? Ja, sagt sie, ja. Und sagte sie schon davor, dass sie so eine ganz große Kraft empfinde, so die in sie hineinströmt, so beim Reden. Und dann habe ich ihre Hand genommen und ich habe für sie gebetet und ich habe Jesus sie anvertraut. Ne? Und ich habe gesagt, dass sie ihr, ja, das liebe Kind Gottes ist und so. Und dann, ja, habe ich gesagt, wie ist es denn? Wie geht es ihnen denn? Und sie war aufgelöst und sagte, das habe ich noch nie erlebt, sowas. Ich habe gesagt, was meinen Sie, dass jemand gebetet hat für sie? Ja, also sie war wirklich umgehauen. Und ich habe gedacht, zu Hause habe ich gedacht, George, du hast dich so gewehrt gegen die Nachtdienste irgendwie, ne? Gegen so viele. Aber dann, der Herr wollte mir wirklich einen Trost geben und zeigen, George, sowas hast du fast nie im Tagesdienst. In so einer Intensität, in so einer Ruhe. Und das hat mich irgendwie, ja, Ich habe gesagt, was sind schon Nachtdienste eigentlich, wenn jemand zu Jesus findet? Was ist es schon, wenn diese Frau vielleicht, wenn ich sie Wochen, Monate lang begleite und im Tagesdienst nie die Gelegenheit gehabt hätte, so nah mit ihr zu reden über, was ist das eigentlich schon, 10 Nächte? Und das hat mir eine völlig neue Sicht gegeben. Ich habe gedacht, das ist sowas von egal jetzt, ne? Die Nächte, die ich habe, da werde ich gar nicht drüber nachdenken. Und das hat mich sehr berührt, wie ein einziges Erleben einem hilft. So etwas, was wie ein Berg aussieht, einfach auf einmal sich zu verdampfen. Ja, und preis dem Herrn, dass er uns immer wieder sowas gibt. Und das Zweite ist, ich war im Mai in Rumänien für fast 3 Wochen. Ich habe dabei auch einen Hilfsgütertransport gemacht und ich habe die Gemeinde gebeten, ob sie Sachen haben und so weiter. Am Ende ist viel mehr gekommen, als ich erwartet habe. Es sind 1500 Kilo Sachen zusammengekommen und alles ist gut gelaufen. Alle Sachen sind an die Gemeinde, an eine Pfingstgemeinde in meiner Heimatstadt abgegeben worden. Was ich aber sagen möchte, ich habe sehr auf dem Herzen gehabt, jemanden kennenzulernen, den ich schon über YouTube kennengelernt habe und über dann auch ein kurzes Telefonat. Das ist ein Bruder aus Rumänien, der eine prophetische Gabe hat, aber eine wunderbare prophetische Gabe, die ich mir für unsere Gemeinden, kann ich euch sagen, seit zig Jahren wünsche. Also unglaublich, wirklich unglaublich überzeugend, unglaublich glaubwürdig. Und ja, und ich wollte diesen Mann kennenlernen, denn ich habe ihn auch in der Gemeindeleitung plädiert dafür, dass wir ihn mal einladen, dass er auch mal in unserer Gemeinde dient, in Lüneburg. Und sie waren alle mit einverstanden. Und so habe ich gedacht, es wäre eine Möglichkeit, ihn kennenzulernen, dabei auch meine Tante, die ich schon über 20 Jahre nicht gesehen habe, zu besuchen. Das war auch wunderbar. Wir haben zum ersten Mal über Gott, hat sie zum ersten Mal über Gott gehört. Und dann war es aber so, dass er gerade in Amerika war. Ich konnte ihn nicht treffen und ich war traurig. Ja, habe ich nachher, wie schade. Aber gut, du wirst schon einrichten. Und dann am letzten Tag meines Aufenthaltes habe ich ja so einiges, was ich nur behielt an Hilfsgüter, haben wir zu einem größeren Hauskreis gebracht, so 70 Kilometer entfernt von unserer Heimatstadt. Von meiner Heimatstadt. Und da die Gastgeberinnen, ja, dieses Hauskreises sind 2 Schwestern. Und und der Herr hat mich auf die Weise beschenkt. Ich habe gehofft, diesen Bruder zu treffen am Anfang, aber der Herr hat mich ganz zum Schluss beschenkt. Er hat, ich habe zwar gehört, aber ich habe das nicht so, wusste ich nicht, was mich erwartet. Aber die eine Schwester von diesen 2, die ist Prophetin. Und das war, kann ich euch sagen, ein Himmelsgeschenk. Es war weitaus mehr, als ich erwartet habe. Also es war so wunderbar. Nicht nur, dass ich Worte von Gott gehört habe, ganz konkrete Worte in mein Leben hineingesprochen und viel. In eine Qualität, die ich so noch nicht erlebt habe. Wirklich so. Und aber ich durfte hören, wie Gott so mit jemand wirkt. Ich habe zig Fragen gestellt, wie Gott angefangen hat mit ihr. Und sie hat mir viel erzählt aus ihrem Leben. Und das war so wunderbar. Ich kann euch sagen, ihr Lieben, betet, dass Gott den Himmel öffnet und euch auch die Gabe der Prophetie gibt. Das kann so wunderbar sein. Und schon als erstes, als ich reinkam, wir haben uns gar nicht so richtig kennengelernt und so weiter, war alles ziemlich schlicht da und so. Wir haben uns hingesetzt und so, und dann sagt sie mir gleich, wenn du nach Hause kommst, in deine Heimatstadt, also in deine Stadt, in dein Land, sagt sie, es sind 2 Menschen, die auf dich warten, die mit dir reden wollen. Du sollst ihnen das, die werden das und das und das sagen. Du sollst aber das und das und das, so wie du in deinem Herzen. Und wisst ihr, ich bin zigmal nach Rumänien gefahren und zurückgekehrt. Es gab niemals 2 Leute, die auf mich gewartet haben, hier in Lüneburg. Und diesmal waren 2 Menschen, die unbedingt, die haben mir eine Mail geschickt nach Rumänien und die wollten unbedingt mit mir reden, sobald ich da bin. Und das war wunderbar. Und also wirklich viel sehr Aufbauendes, sehr Ermutigendes. Ja, und ich fühle mich total beschenkt. Ich bin eigentlich auf allen 4 nach Hause gekommen, weil da habe ich viel mitgearbeitet und so. Und mit der Arbeit davor, das war ziemlich stressig und so, überhaupt diesen Urlaub zu kriegen. Und aber ich bin so beschenkt, ich bin so beschenkt. Also das ist wie ein fortwährender Geburtstag. So. Ja, also das wollte ich mal einfach auch mal von mir hören lassen, einfach nicht nur die Predigt, sondern auch sonst. Also es geht nicht jeden Tag so, aber der Herr segnet mich in ausreichend kurzen Abständen, so dass ich dabei Freude dabei haben kann auf dem Weg. Ich möchte jetzt für die Predigt beten. Lieber Herr, ich danke dir. Ich danke dir. Ich mache mich eins mit meinen Geschwistern. Wir haben so viel Grund zu danken. Wir brauchen nur weit geöffnete Augen und Aufmerksamkeit zu vernehmen, was du alles tust in unserem Leben. Was für ein Segen, was für eine Führung, was für eine Leitung. Und du leitest auch gerne diejenigen, die sich von dir leiten lassen, die ihr Leben vertrauensvoll dir anvertrauen. Halleluja. Lieber Herr, ich möchte dich für diese Predigt bitten, dass du mich segnest, wenn ich rede, und dass du meine Geschwister segnest und dass sie mitnehmen können, das, was für sie gut ist, was vielleicht für sie dran ist. Bitte, Herr, mit deinem Heiligen Geist bewirke du das, dass dieser Gottesdienst weiterhin ein Segen ist heute Morgen. Danke für deine heilige und wunderbare Gegenwart. Danke, dass wir diese Gewissheit haben können, dass der heilige, allmächtige Gott, liebende Gott, hier mitten unter uns ist. Amen. Ja, das Thema meiner Predigt, es wird um das Beten gehen. Das Beten ist, so wie ich euch kennengelernt habe, ein präsentes und wichtiges Thema, auch für eure Gemeinde. Denn Gebet ist und wird ein Schlüssel für die Zukunft der Archegemeinde sein. Ganz bestimmt. Mehr als vieles andere. Beten ist aber nicht immer so einfach. Ich weiß nicht, ob einer von euch sagt, er hat den Trick jetzt raus und seit Jahren betet er ohne Ende so und ohne Probleme und jede Zeit und so. Ne? Ich weiß nicht, einmal Hand hochheben? Nein, noch nicht. Ne? Ja, das hätte mich auch gewundert. Oft wissen wir nicht so richtig, wie wir anfangen sollen. Und haben wir dann angefangen, ist unser Beten vielleicht scheu und anständig? Ja, kennt ihr das auch? Unser Leben, unsere Gemeinden, unsere Mitmenschen, ja, unsere Gemeinschaft braucht Veränderungen, die nicht einfach zu erreichen sind. Wenn wir aber diese Veränderungen erreichen wollen, brauchen wir eine Art von Gebet, die richtig Kraft entfaltet, auf die Gott wirklich eingeht. Als die Jünger Jesus beim Beten hörten, da wuchs in ihnen ein Wunsch. Mit diesem Wunsch gingen sie zu ihm und sagten: Herr, lehre uns doch beten. Das lesen wir am Anfang des 11. Kapitels im Lukas-Evangelium. Und Jesus sagt ihnen dann, wie sie beten sollen. Mit einem Gleichnis zeigt er ihnen, wie Gott sich seine Beter wünscht. Geradezu frech und unverschämt. Ich lese auch aus Lukas 11, die Verse 5 bis 10. Dann sagte er zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund hat und um Mitternacht zu ihm geht und sagt: Freund, leih mir doch drei Brote. Denn einer meiner Freunde, der auf Reisen ist, ist zu mir gekommen und ich habe ihm nichts anzubieten. Wird dann etwa der Mann da drin antworten: Lass mich in Ruhe, die Tür ist schon verschlossen und meine Kinder schlafen bei mir, ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben? Ich sage euch, wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Unverschämtheit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Darum sage ich euch, bittet, dann wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch geöffnet. Der, wer bittet, dem wird gegeben. Der empfängt. Der sucht, der findet. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Ihr Lieben, das ist frech, aber unwiderstehlich. was der Freund gemacht hat. Damals und auch heute noch ist im Orient die Gastfreundschaft eine heilige Pflicht. Nach der langen Reise ist der Gast hungrig, nur stellt der Freund betroffen fest, dass er nichts Essbares im Haus hat. So geht er also zu einem anderen Freund in der Nachbarschaft. Wir müssen uns das so vorstellen. Die Bauernhäuser bestanden, wie in der arabischen Welt zum Teil bis heute, aus einem einzigen Raum. Tagsüber war es Wohnzimmer und Küche und abends wurden die Schlafmatten ausgerollt, auf denen dann die Familie schlief. Alle nebeneinander. Mama, Papa, Oma, Opa, die Kinder, alle zusammen. Und jetzt steht draußen der Freund und klopft. Zuerst bekommt er eine Abfuhr. Was soll das? Weißt du nicht, wie spät es ist? Lass uns in Ruhe schlafen. Aber der andere bleibt dran. Komm schon, mach doch auf. Gib mir nur die Brote und dann bin ich weg. Und die Szene kommentiert Jesus und sagt, wenn er schon nicht deswegen aufsteht und ihm seine Bitte erfüllt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seiner Unverschämtheit aufstehen und ihm geben, was er braucht. Im Vers 8, wir könnten uns zu diesem Satz denken, okay, Gott scheint wie dieser Familienvater zu sein. Selbst für einen Freund steht er nur ungern auf, selbst wenn der Hilfe braucht. Wir wissen alle, dass es nicht so ist. Jesus will hier aber gerade einen Kontrast schaffen. Wenn schon der schläfrige, genervte, verständnislose und wenig hilfsbereite Freund öffnet, dann wird Gott erst recht öffnen, wenn wir beten, wenn wir im Glauben beten. Denn er ist uns gegenüber nicht schläfrig, nicht verständnislos und schon gar nicht genervt. Wie oft versuchen wir, Gott gegenüber Worte zu finden, die schön und angemessen sind. Kennt ihr das? Gerade wenn wir laut so in Gruppen beten, da sind wir wohl ganz stark bedacht, bloß nicht so falsch zu beten. Bloß nicht sagen, womit wir uns im Widerspruch zu Gott bringen könnten. Und so beten wir manchmal mit eingeschaltetem Autopiloten. Alles klingt schön und richtig. Gerade damit stehen wir aber vielleicht im Widerspruch zu der Beziehung, die Gott sich von uns wünscht. Wo zwei Menschen sich wirklich trauen, müssen sie nicht wirklich darauf achten, was sie sagen. Es geht Jesus um das Bitten und Beten ohne Scheu. Seine Jünger und Jüngerinnen sollen lernen, das verstehen. Betet einfach riskanter und ungeschützter mit Gott, mit eurem Vater. Riskanter und ungeschützter. Wir haben von Afrika gehört. Wir denken oft, wenn wir hören von solchen Erlebnissen und auch noch Wundern und Totenauferstehungen und Heilungen aus Afrika, wir denken oft, Mensch, warum passiert das bei uns nicht? Warum passiert so wenig im Vergleich bei uns? Aber habt ihr mal gesehen, wie die Afrikaner beten? Habt ihr mal gesehen, wie die Afrikaner beten? Das ist unglaublich. Die stellen sich mal im Bus hin und beten um ihr Leben. Und schreien zum Teil. Das, was bei uns verpönt ist, da ist gang und gäbe im Grunde. Auf der Straße laut beten. Also das ist so eine Inbrunst. So eine Inbrunst. Ich war schon etliche Male beeindruckt, Afrikaner beten zu sehen. Und ich weiß es nicht, ob das vielleicht auch meine Erklärung ist. Weil wir doch zu viel Rücksicht nehmen, oft. Mehr Rücksicht auf Menschen als auf Gott. Und diese Leute da zum Teil haben einen ganz einfachen kindlichen Glauben. Machen die Augen zu und legen los. Gucken nicht, was der oder die sagt. Und Gott bewegt ganz viel. Bewegt ganz viel. Ich glaube, da können wir einiges wirklich lernen. Da können wir echt eine Menge von lernen und uns einüben. Wenn uns die Ehrfurcht vor Gott befangen macht und unsere Worte vor ihm zu fromm abwägen, dann haben wir diesen Gottlauch Jesus noch nicht gut genug verstanden. Wegen seiner Unverschämtheit, sagt Jesus hier. Dieses Wort, das hier steht, meint genau das. Unverschämt. Aufdringlich. Frech. Frech vielleicht, aber für Gott einfach überzeugender. Manchmal wünschen wir uns in unseren Gebeten ein stärkeres Gefühl der Gegenwart Gottes. Wäre es nicht aber auch wichtig zu fragen, ob Gott unsere Gegenwart spürt, wenn wir beten? Spürt er deine Gegenwart, weil du unverschämt vor ihm stehst und ihm keine Ruhe lässt? Professoren gelten ja als eher spröde und theoretisch. Helmut Tillige, der Mitbegründer der Hamburger Theologischen Fakultät, schrieb einmal über das Beten: Sollen wir im Gebet bescheiden oder unbescheiden sein? Wir sind viel zu bescheiden in unseren Gebeten geworden. Wir bitten Gott nicht mehr um durchgreifende Änderung der Verhältnisse, sondern nur noch um Kraft. Wer in seinen Gebeten zu bescheiden ist, verrät damit, dass er Gott für einen kleinen Mann hält, der mit seinen Gaben haushalten muss und er selber nicht so kann, wie er will. Wir winseln um Almosen von ein bisschen Nervenkraft und Seelenruhe, während Gott ein Reich zu vergeben hat. Hier schreibt ein frommer Mensch. Das erinnert mich an meinen Hauskreis vor ein paar Jahren. Das war einer, ein lieber Bruder aus der Gemeinde, der hat zig theologische Bücher, der liebt die Theologie, reformierte Theologie, weiß ganz viele Bibelstellen und so weiter und so. Aber ist ein bisschen fatalistisch so, der Gottes Wille geschieht. Und er litt so darunter, dass er keine neue Wohnung findet. Er hatte kleine Kinder und wollte eine neue Wohnung finden. Und irgendwie habe ich, ehrlich gesagt, es satt gehabt von seinem Jammerei die ganze Zeit. Und dann hat mich, glaube ich, der Heilige Geist gepackt. Und ich habe zu ihm gesagt, du bist wie ein Bettler, habe ich gesagt. Du hast so einen Gott. Du weißt so viel Theologie, hast dir so reingehauen an Theologie und alle Verheißungen. Und du redest immer wie einer, der Letzte ist und so weiter. Du hast so einen großen Gott. Lass uns doch beten, dass Gott dir wirklich ein Haus gibt und so weiter. Und das hat eingeschlagen. Er hat Glauben gefasst und hat angefangen zu beten. Und das ist wirklich, ich glaube, Monate später auf unglaubliche Weise, in einem Lokal, bei einem Bier trinken, hat er die Nachbarn, die haben zusammengesessen mit Unbekannten, es hat sich herausgestellt, die waren Christen, die kommen ins Gespräch und auf einmal sagt, wir wollen doch für meine Eltern das Haus verkaufen. Und sie haben ein so tolles Haus, für so tolles Geld bekommen, hat er ein Haus gekauft, hat er niemals, als ich ihm das gesagt habe, Haus haben, nee, absolut, also seine Theologie konnte da so nicht umfassen, und mittlerweile ist er Hausbesitzer und so, und ich habe gedacht, ja, aber er hat das gemacht, er hat wirklich Glauben gefasst, und das ist eine schöne Erinnerung. Was er, dieser hier schreibt, der Tillige, lässt uns aber vermuten, das ist ein gefährlicher Frommer. Ja, gefährliche Fromme, das sind Vorbilder für unverschämtes Beten. In der Zeit, in der Jesus lebte, wurde natürlich gebetet. Was uns aber in der Beispielgeschichte vom bittenden Freund begegnet, war ungewohnt für die Zeit Jesu. Denn mit Gott wurde sehr ehrfürchtig umgegangen. Auch im Beten bewahrte man eine große heilige Scheu vor Gott. Gerade vor Gott wollte man in keine Fettnäpfchen treten. Dies zeigt aber nur, wie sehr in Vergessenheit geraten war, wie die Menschen des Alten Testaments gebetet haben. Daran nämlich erinnert Jesus seine Jünger, wenn er einen mutigen Gebetsstil empfiehlt. Die Gläubigen des Alten Testaments waren es gewohnt, mit Gott so sehr handfest zu diskutieren und ihm alles Mögliche vorzuenthalten. Man kann sehr vorsichtig sein, man kann aber vielleicht ins andere Extrem sehr lasch sein, vielleicht in seiner Formulierung, oder lax sein, wie man es sehen will. Ich hatte gerade vor 2-3 Wochen erlebt in unserer Gemeinde, da war einer, der wirklich ein Event, wo er den Heiligen Geist einladen wollte, dass er da wirkt. Und dann hat er mal ein Zeugnis gegeben, da sind zwei Leute rausgegangen, die haben nicht ertragen, so eine Lockerheit im Umgang mit Gott. Und zwar, er sagte, sie wollten ein Gebäude haben, sie wollten das mieten. Der Bürgermeister hat gesagt, nein, sie haben eine tolle Arbeit, die sie machen da. Und der Bürgermeister sagte, nee, das gibt, dieses Haus gibt es nur zum Kaufen. Und ein zweites Mal haben sie gesagt, nein, das ist ganz klar, dieses Haus gibt es nur zum Kaufen. Und auf einmal, einige Monate später, auf einmal sagte er an einem Morgen, der Heilige Geist sprach zu ihm, ruf mal da an und frag nach, ihr wollt das mieten. Und er sagte, er guckte und sagte, Heiliger Geist, hast du das eben nicht gehört? Den Oberbürgermeister, der will das nun verkaufen. Wieso soll ich da anrufen? Und dann, klar, wurde er angerufen. Tatsächlich hatte sich anderes überlegt. Die konnten für 100 Euro ein Riesenhaus mieten an eine zentrale Stelle in Marburg und eine wunderbare Arbeit machen. Ja, und er sagte, Herr Heiliger Geist, sagte er so, hast du nicht gehört? Ne, hast vergessen? So, und das war ja diesen beiden, aber nicht nur den beiden Geschwistern, zu viel des Guten, zu viel des natürlichen Umgangs mit dem Heiligen Geist. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr sowas hört. Die im Alten Testament, sie waren gefährliche Beter und das hat Gott an ihnen geliebt. Er spürte ihre Gegenwart. Hast du Gott schon einmal Vorhaltungen gemacht? Ihn schon einmal an ein gegebenes Versprechen erinnern müssen? Abraham tut es. Abraham feilscht mit Gott. Abraham hört, dass Gott beschlossen hatte, die Stadt Sodom zu zerstören wegen ihrer Schlechtigkeit. Jetzt fängt er an zu diskutieren. Es wohnt doch noch Verwandtschaft von Abraham in Sodom. Und nun appelliert er an Gott. Er möge an seinen guten Ruf denken. Du kannst doch nicht tun, die Gerechten zusammen mit den Gottlosen umbringen. Dann ginge es ja dem Gerechten genauso wie dem Gottlosen, die alle umbringen. Das kannst du doch nicht tun. Sollte sich der Richter über die ganze Erde nicht an das Recht halten? Das nenne ich mutig. Abraham erklärt Gott, was richtig und was falsch ist. Er erinnert Gott an seine eigenen Prinzipien. Er feilt so lange, bis er Gott von 50 auf 10 Gerechte heruntergehandelt hat, für die er eine gesamte Stadt verschonen würde. Leider finden sich am Ende nicht mal diese 10 Gerechten. Abrahams Gefeilsche führt aber dazu, dass seine Verwandtschaft aus dieser Stadt gerettet wird. Wir könnten uns noch viele Beter vor Augen stellen, die so oder ähnlich gebetet haben. Das mag in unseren Ohren dreist klingen, Gott an seine eigene Glaubwürdigkeit zu erinnern. Doch das ist diese handgreifliche Gebetstheologie, von der Jesus spricht. Auch der Reformator Luther hat sich diese Unverschämtheit zu eigen gemacht und schreibt, du musst Gott mit seinen Worten fangen. Du hast es gesagt, also musst du es tun. Du musst Gott mit seiner Verheißung die Ohren reiben, bis sie heiß werden. Für Luther war seine Beziehung Gott gegenüber nicht formal oder instabil. Sie war belastbar und lebendig. Gott liebt es, unsere Gegenwart zu spüren, besonders in unseren Gebeten. Alle diese Beispiele zeigen, dass diese Glaubenden Gott gegenüber kein Blatt vom Mund genommen haben. Und wir brauchen es auch nicht. Wichtig ist es, den Bogen unserer Erwartungen zu spannen. Im Gleichnis von dem Freund ohne Brote wird deutlich, Gebete haben oft mit unserer Hilflosigkeit zu tun. Wir wissen nicht, wie es weitergehen könnte. Es scheint sich nichts zu bewegen. Dann stellt sich uns eine wichtige Frage. Fügen wir uns unser Schicksal oder können wir in solchen Momenten eine geistliche Spannkraft entwickeln? Ich bin an dieser Stelle defizitär. Das muss ich sagen. Wenn es wirklich große Dinge vor mir stehen, merke ich, dass ich noch nicht so weit bin. Wirklich bis, ja, wie soll ich sagen, diese geistliche Spannkraft zu haben. Etwas habe ich an Glauben, aber für mich unbefriedigend, muss ich sagen. Ich habe vor kurzem gerade erfahren müssen, dass es so ist. Aber ich bin auf dem Weg und möge der Herr mir Gnade geben. Zu dieser Glaubensspannung möchte ich dich aber dennoch einladen. Ob du jung bist oder alt, du kannst deine Gebete wie ein Bogen spannen. Dazu gibt es immer wieder Gelegenheit. Die Momente, in denen wir uns hilflos fühlen, hören ja nicht auf. Lass sie dir nicht entgehen, die Momente, in denen du geistliche Spannkraft aufbaust. In dieser Weise zu beten kann nicht unser tagtägliches Gebet sein. Am Bogen ist auch nicht immer gespannt, sonst leiert er aus. Auch wir können mit unserem Gebet nicht ständig unter Spannung sein. Es gibt auch überspannte Gebete, so wie auch eine Gitarrensaite überspannt werden kann. Können Gebete überspannt sein? Zum Beispiel, wenn Gott etwas ganz Bestimmtes für uns tun muss und wir ihm keine Freiheit mehr lassen wollen und es auch anderes, um es auch anderes zu machen. Das habe ich gerade vor 2 Tagen erlebt. Meine Schwester in Rumänien hat mich, wie man schön sagt, verrückt gemacht. Das ganze letzte Jahr, Schuljahr, verzweifelt. Ich soll beten und fasten, dass ihr Sohn das Jahr übersteht und nicht sitzen bleibt. Momentan hat der Sohn eine Phase, die ist katastrophal. Und irgendwann habe ich gesagt, Mensch, wie willst du, dass er überhaupt nicht sitzen bleibt? Er kann gar nicht anders als sitzen bleiben bei der katastrophalen Situation. Ich habe gesagt, wenn er in Deutschland wäre, hätte man gar keine Hoffnung mehr. Bräuchte man gar nicht mehr beten, wäre alles klar, dass er sitzen bleibt. Ich verstehe das gar nicht, dass du noch so betest. Aber ja, sie wirklich mit einem unbändigen Willen, ihn durchzukriegen. Wirklich, es gab Stress ohne Ende. Es gab auch Schimmeln, es gab auch Dinge, die wirklich nicht ganz so christlich gelaufen sind aus meiner Sicht, nur um ihn durchzubringen. Die Gemeinde, die haben gebetet von Pastoren bis Gebetsgruppen und Hauskreis und alle ständig dafür gebetet. Was ist passiert? Vor 2 Tagen habe ich erfahren, er ist sitzen geblieben. Ich habe ab und zu gebetet, aber ab und zu, weil ich gedacht habe, es bringt viel mehr, wenn er sitzen bleibt. Viel mehr, als wenn sie ihn so unrechtmäßig durchzieht eigentlich. Und konnte sie aber nicht annehmen. Sie ist gebrochen, weil sie war immer die Erste. Von der ersten bis zur letzten Klasse an der Uni war sie, sie hat Medizin studiert, immer die Erste. Sie ist für sie absolut unvorstellbar, wie ihr Sohn so sein kann. Aber, ja, sie hat Gott keine Lücke gelassen. Nein, Gott, er muss durch. Er muss jetzt weiter. Ja, Gott bleibt Gott. Aber ihr wisst gar nicht, was meine Schwester gesagt hat. Sie hat große Zweifel bekommen an unseren Glauben, an meinen Glauben, an den Glauben der Gemeinde, der Geschwister, die beten. Also ich weiß gar nicht, was für einen Glauben die haben. Alle haben gebetet und es ändert sich nichts und so weiter. Da bin ich ganz schön skeptisch geworden. Tja, sie braucht auch noch ein bisschen Verständnis dafür, wie Gott wirkt. Aber wie wäre das, wenn du wüsstest, wie du den Bogen deines Gebetes spannen kannst? Wenn das, was Gott von dir hört, geistliche Spannkraft hat? Wenn Gott in deinem Gebet wirklich deine Gegenwart spürt? Zum Ende dazu noch einige Empfehlungen. Als erstes, das hilft ihm am meisten, lerne in der Bibel das Wesen und die Verheißungen Gottes kennen. Du kannst deinen Bogen spannen, indem du das Wesen und die Verheißungen Gottes kennst. Ich bete besser, wenn ich Bibel gelesen habe, wenn Gottes Wort mich berühren konnte. Achte darauf, welche Verheißungen die Schrift dir gibt. Lerne dich auf diese Verheißungen zu berufen. Mein Herz hält dir vor dein Wort, schreibt David. Damit lässt sich Gott besonders ansprechen, wenn wir ihn an seine Treue und Glaubwürdigkeit erinnern. Vielleicht denkst du jetzt, ich bin ja noch nicht einmal Christ, was soll mir das also sagen? Du sagst, du kannst dich genauso vor Gott stellen wie die anderen. Du kannst Gott sagen, Gott, wenn du wirklich Realität bist und wenn wir zusammengehören und ich das bloß noch nicht weiß, dann zeig dich mir. Gib mir mehr von dir zu erkennen. Denn wenn du es nicht tust, dann ist es möglich, dass du mich verlierst. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann liebst du mich. Darum zeig dich mir und lass mich mehr von dir verstehen. Darum zeig dich mir und lass mich mehr von dir verstehen. Das ist so ein heiliges Gebet. Das ist so ein einfaches und heiliges Gebet. Wirklich, wenn wir in glaubwürdiger Weise einen Menschen, der Gott nicht kennt, zu diesem einfachen, schlichten Gebet bewegen können. Der braucht nicht gleich Übergabegebet sprechen. Der braucht wirklich nicht gleich ein Übergabegebet sprechen. Aber Gott liebt den so sehr, dass er dieses Gebet erhört, wenn das von Herzen gesprochen wird. Gott will dieses Gebet erhören, denn er wartet schon lange darauf, dass dieser Wunsch auf deinem Herzen liegt. Sei sensibel für die Impulse des Geistes und dann spanne deinen Bogen. Achte darauf, wie der Geist Gottes dich leitet. Gott ist schon lange mit unseren Anliegen beschäftigt, aber manchmal muss er warten, bis sie auch uns beschäftigen, unsere Anliegen. Sei sensibel für die Momente, wo der Geist Gottes dich auffordert, den Bogen deiner Erwartungen zu spannen. Achte auf deine Körpersprache. Rede klar und deutlich. Sie ist Teil deines Gebets. Manchmal sitzen wir schlaff im Sessel, unser Kopf ist gesenkt und wir wispern leise etwas vor uns hin. Bei einem anderen Menschen würde das wohl nicht viel Aufmerksamkeit erzeugen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob dies uns selbst überzeugen kann. Tillich schreibt, wir winseln uns um Almosen von ein bisschen Nervenkraft und Seelenruhe, während Gott ein Reich zu vergeben hat. Wir wollen nicht winseln, wir plappern nicht wie die Heiden, die viel reden und nichts sagen. Keine höflichen Monologe. Wir sprechen klar und deutlich wie Kinder vor ihrem Vater. Wir schießen unsere Gebete wie Pfeile in den weiten Himmel über uns. Du bist der Mensch, der mit seinen Gebeten für Gott richtig überzeugend sein kann. Spanne ihn weit, den Bogen deiner Erwartungen. Nimm Gott beim Wort, lass ihn auch deine Gegenwart spüren. Lass ihn nicht in Ruhe. Er wartet drauf und er antwortet drauf. Amen.